sprechen. True Crime und psychologische Hintergründe.
Hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Verbrechen. Ich bin Carola Klaus, True Crime-Hörerin, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
Ja, hallo, und ich bin Hans Reinhardt, Strafverteidiger, Rechtsanwalt und Buchautor.
Und gemeinsam tauchen wir in diesem Podcast in die Welt echter Fälle ein, um die vielschichtigen psychologischen Hintergründe zu beleuchten. Und dabei stellen wir uns immer wieder die zentrale Frage, was können wir über die menschliche Natur lernen? Unser Blick richtet sich auf eine breite Palette von Fällen, jenen, denen du, Hans, in deiner Rolle als Strafverteidiger begegnet bist, bis hin zu Verbrechen, die einen festen Platz in der Rechtsgeschichte haben. Wir nehmen uns für jeden Fall Zeit, um relevante Fakten zu beleuchten und psychologische Konzepte heranzuziehen, um ein umfassendes Verständnis zu erlangen, und sprechen am Ende auch über unsere Psychohygiene. Ein kleiner Hinweis. Falls ihr Content-Warnungen nutzen möchtet, weil ihr wisst, dass bestimmte Themen Trigger für euch enthalten könnten, schaut bitte in die Folgenbeschreibung, bevor ihr jetzt weiterhört. Wir sprechen heute in unserer 7. Folge über ein Tötungsdelikt, das fast 15 Jahre zurückliegt und das Gericht damals mit seiner Brutalität erschüttert hat. Wir befinden uns also im Jahr 2009. Hans, wie bist du mit dem Fall in Kontakt gekommen?
Ich bekam seinerzeit vom Haftrichter in Kleve einen Anruf, Vorführung zwecks Erlasses eines Haftbefehls. Der Mandant oder der zukünftige Mandant möchte, dass sie dabei sind. Ich bin dann hingefahren sofort, fand dann einen jungen Mann vor, 20 Jahre alt. Mein erster Eindruck von ihm war, dass er selbst schwer erschüttert war. Es muss irgendetwas ganz Schlimmes passiert sein. Was genau passiert war, wusste ich noch nicht. Aber es war zu spüren. Und wenn man ein bisschen Empathie hat, dann merkt man das, dass da jemand vor einem sitzt, der hat wohl irgendwas ganz, ganz Schlimmes getan und wird gleich vielleicht dazu befragt. Da braucht er einen Anwalt.
Vor dir saß Davut S. Und in der Presse war damals die Rede von einem sogenannten Ehrenmord. Was wissen wir denn über die Hintergründe der Tat? Was hast du dann erfahren?
Vater und Sohn hatten genau geplant, Gülsüm am 2.3.2009 zu töten, um die Ehre der Familie wiederherzustellen. Da die Schwangerschaft über den engeren Familienkreis, sie war also schwanger, bekannt geworden war, sollte das ein Verhalten sein, das wäre traditionswidrig, das wäre ehrverletzend, das müsste gerecht werden. Und dann wurde Daud, der ältere Sohn, ausgesucht, diese Tat auszuführen. Der fühlte sich aber irgendwie schwach, das alleine zu machen und hat dann noch einen Bekannten gefragt, ob der ihm dabei helfen würde. Und unter einem Vorwand lockten sie dann Gülsüm auf einem Feldweg und dort wurde sie dann regelrecht erwürgt mit einer Wäscheleine und anschließend wurde sie noch mit mehreren Ästen geschlagen. Sie hat auch eine schlimme Vorgeschichte, wenn man so sieht. Sie hat mehrfach von zu Hause Gewalt erfahren, versteckte sich dann teilweise auch in Frauenhäusern und im Herbst 2008 wurde dann eine kleine eigene Wohnung bezogen, nachdem man vorher im Asylantenwohnheim gewohnt hatte. Gülsüm und ihre Geschwister wurden streng patriarchalisch von ihrem Vater erzogen. Der Vater verlangte bedingungslose Keuschheit von seinen Töchtern. Die Mädchen durften nur selten das Haus verlassen, sollten keinen Kontakt zu fremden Männern haben. Insbesondere war völlig untersagt vorehelicher Geschlechtsverkehr. Und der Vater überprüfte die Einhaltung dieser Regeln und achtete streng darauf, dass man auch nicht zu aufreizend nach außen sein Aussehen zeigte. Und das führte dann zu extremen Konflikten. Zu guter Letzt wurde dann 2007 Gülsüm und eine ihrer Schwestern zwangsverheiratet. Man fuhr einfach oder flog einfach mit ihr in den Urlaub. Wir wollen da ein bisschen Urlaub machen und dann trifft sie da ein. Ja, und dann steht da ein älterer Mann und der wird ihr als Ehemann zwangsweise aufs Auge gedrückt. Nach islamischem Recht wurde sie dann dort verheiratet.
In der Situation, wo du die Familie kennenlernst, wo du Davut als zukünftigen Mandanten kennenlernst, da war Gülsüms Leiche entdeckt worden, 2 Tage nach den Geschehnissen, die du uns beschrieben hast. Von einem Hundehalter war sie gefunden worden.
Man fand sie auf dem Feldweg. Kann mich noch erinnern, auch an die wirklich bedrückenden Fotos. Ihr Gesicht war vollständig zerstört. Sachverständige sprachen da von einer sogenannten Übertötung. Man wollte sie also auslöschen. Man wollte also dafür sorgen, dass sie kein Gesicht mehr hat. Das hatte für die Familie und für die Wiederherstellung der mutmaßlichen Ehre, was das zu bedeuten hat, sprechen wir gleich noch, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Die Polizei hat die Ermittlungen natürlich direkt aufgenommen, da auf der Hand lag, dass ein Verbrechen passiert war. Aber ihr Bruder, der Davut, der hat ja zunächst jede Beteiligung daran geleugnet.
Genau, der hat zunächst wirklich jede Beteiligung geleugnet, hat es eindeutig abgestritten, aber nach mehrstündigen Vernehmungen hat er dann offensichtlich das nicht mehr durchgehalten. Da erinnerte sich noch der polizeiliche Vernehmungsbeamte daran, dass das ein ganz emotionaler Moment war, wo dann alles in ihm durchgebrochen ist. Der hat sich dann spontan erhoben, hat sich hingestellt in der Vernehmung und hat dann gesagt, ja, ich war das. Ich habe sie mit meinen eigenen Händen umgebracht. Und dann haben die Beamten noch weiter berichtet. Man hat diesen inneren Druck, der in ihm kochte und brodelte, regelrecht gespürt. Bei seinen Worten hat er dann seine Arme erhoben, hat dann die Hände gezeigt, wie er wohl zum Würgen angesetzt hat. Anschließend hat er dann den Tatablauf geschildert, seine Beteiligung geschildert, wobei dann eben auch aufgefallen ist, da will er aber jemanden heraushalten. Das fiel dann den Beamten auf, nämlich den Vater. Und darüber hinaus hat der Bruder dann später auch einen Geständnisbrief an seine andere Schwester geschrieben. Ein Zeuge hat sich erinnert, dass dabei, als er den Brief geschrieben hat, er hemmungslos geweint hat und die Mitteilung an seine Schwester sei ihm aber sehr, sehr wichtig gewesen. Von wesentlicher Bedeutung für die Richter war später auch, dass der Bruder dann zugegeben hat, schon in der Tatnacht gegenüber seiner anderen Schwester einen türkischen Film erwähnt zu haben. Der Film hieß »Die Zeit der Wölfe« und in diesem Film ging es darum, dass ein Bruder seine eigene Schwester tötet. Und er hat das wohl irgendwie verschlüsselt erzählen wollen, was da in ihm brodelt, was mit der Gülsüm passiert ist. Und dieser Versuch, diese Andeutung, das war wohl der erste Schritt, sich Erleichterung zu verschaffen. Der Vater von der Gülsüm hat alles bestritten. Er hätte mit nichts was zu tun. Auch was sein Sohn da angestellt habe, würde er nicht tolerieren. Im Ergebnis war für die Richter aber sicher, die wahre Beteiligung des Vaters sollte nur vertuscht werden.
Wir sprechen ja hier in dem Podcast jedes Mal über Taten, die schwer zu begreifen sind, die erschrecken, die einen erschüttern, wenn man die Beschreibung hört. Die Tat an Gülsüm war ein Femizid, also das muss man einmal so festhalten. Femizid heißt ein geschlechtsbezogener Akt der Gewalt oder nochmal anders ausgedrückt, Gülsüm wäre mutmaßlich nicht ermordet worden, wenn sie einfach mit männlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen wäre. Genau dann benutzen wir den Begriff Femizid, wenn man Frauen dafür tötet, dass sie Frauen sind. Das Wort kommt ja ursprünglich aus dem Englischen. Da heißt Mord ja generell Homicide. Und die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts wird erst seit den 1970er Jahren Femicide, also Femizid dann auf Deutsch genannt. Aber ich merke auch, und auch wenn ich an die Berichterstattung über den Fall denke, wovon ich damals erfahren habe, dass die brutale Tötung einer jungen Frau aus diesen Beweggründen durch ihren eigenen Bruder mit dem Wissen, du hast es gerade geschildert, des eigenen Vaters, gar nicht gut losgelöst von ihren kulturellen Wurzeln betrachtet werden kann.
Man muss sich vielleicht auch erstmal klar machen, was sind Ehrenmorde? Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Natürlich ist er fraglich religiös geprägt, aber das ist noch nicht alles. Im deutschen Strafgesetzbuch gibt es diese Begrifflichkeit nicht. Sogenannte Ehrenmorde, förmlich auch ehrbezogene Tötung genannt, bestimmen immer wieder irgendwie die Schlagzeilen. Bruder tötet Schwester, Vater tötet Tochter und das alles im Namen der Ehre. Und wenn dann in den Medien von einem Ehrenmord berichtet wird, dann ist das der mutmaßliche Täter oder die mutmaßliche Täterin ist wahrscheinlich oder meistens eine Person mit Wurzeln im islamischen Ausland. In der Literatur wird das definiert als Tötungsdelikt, das als Tatmotiv die Wiederherstellung der Familienehre hat, die infolge des als unehrenhaft beurteilten Verhaltens des Opfers verletzt wurde. Der Täter kann, aber der muss nicht einen besonderen Bezug zum Opfer haben. Das sind oft Brüder, Väter, Ehemänner, die morden, in der Regel, aber manchmal auch entfernte Cousins oder sogar bezahlte Mörder, quasi Auftragskiller, das ist auch nicht unüblich. Aber man muss auch klar betonen an dieser Stelle, im Kern sind Ehrenmorde Fälle, die auch unter nicht-migrantischen Deutschen vorkommen. Und zwar genauso in weiten Teilen ganz ähnlich, aber meistens dann unter der Bezeichnung Familiendrama, Beziehungstat. 90% aller Tötungsdelikte in Deutschland sind sogenannte Beziehungstaten. Deshalb ist ja auch der erste Verdächtige immer der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin des Opfers.
Ja, die nahestehendste Person.
Genau.
Du hast eben diesen Begriff erbezogene Tötung benutzt. So kenne ich denn auch aus der sozialpsychologischen Forschung. Da spricht man von honor-based violence, also auf Ehre basierende Gewalt.
Das kann man sich aus dem westlichen Blick, aus dem westlichen Blickwinkel gar nicht richtig vorstellen. Unter Ehre versteht man ja eigentlich was Positives. Dabei geht es um Hochachtung für ein besonderes, erhebendes Gefühl. Es ist mir eine Ehre. Oder ähnlich zum Beispiel ein Versprechen bei meiner Ehre.
Mein Ehrenwort.
Genau, ich gebe mein Ehrenwort. In anderen Kulturen dagegen wird die Ehre nicht verdient, sondern die wird verteidigt. Eine der profiliertesten deutschen Frauenrechtlerinnen aus der Türkei hat ein Buch darüber geschrieben, Der Multikulti-Irrtum. Und da hat sie einen prägenden Satz geschrieben: Wer in einem türkischen Zusammenhang Namus, das ist der Begriff für Ehre, hört, assoziiert damit im überwiegenden Teil nichts Positives, sondern eine Last. Etwas, was es zu behüten gilt und wofür man bereit ist, sein Leben zu geben. Etwas, was man ganz schnell verlieren kann und damit dann auch seine Existenzberechtigung verliert.
Ich glaube, wir sollten uns die Tathintergründe heute weniger mit meiner üblichen klinisch-psychologischen Brille, sondern eher mit einer sozialpsychologischen Brille anschauen. Denn das ist ja total schwer greifbar, finde ich, dieser Ehrbegriff. Und es handelt sich dabei natürlich auch um keinen Diagnosebegriff.
Nein, Ehre ist eigentlich ein Machtinstrument. Die Ehre, auf die sich oftmals ein Ehrenmörder beruft, hat nichts mit dem Ehrbegriff, der hierzulande gilt, zu tun. Das ist irgendwie ein großer Irrtum, der da manchmal in der Bevölkerung vorliegt. Fast immer geht es nämlich hier um die mangelnde Unterwerfung der weiblichen Sexualität unter die Kontrolle eines patriarchalisch geprägten Familienwillens. Widersetzt sich also ein junges Mädchen dem Familienwillen, beschmutzt sie die vermeintliche Ehre ihres Elternhauses. Mhm. Auslöser können so Trennungsgedanken sein, voreheliche Beziehungen, Schwangerschaften oder man hat halt den falschen Partner, der dem Vater nicht passt. Aber auch einvernehmlich zu westlicher Lebensstil, zu westliche Kleidung, Rebellion oder man flieht aus der Tradition, man will sein eigenes Leben leben. Ja, das hat oft als Anlass für einen Ehrenmord schon ausgereicht.
Genau, also in der sozialpsychologischen Forschung geht man davon aus, dass sich dieser Ehrbegriff irgendwann etabliert. Und dass das vor allem erstmal ein Konzept ist, eine kognitive Struktur, die helfen soll, Bräuche, Überzeugungen, auch Traditionen in einen gewissen Bezugsrahmen zu setzen. Also man braucht ja im Grunde einen Kompass, dem man unbedingt folgen soll. Und das ist übrigens nicht exklusiv in den islamisch geprägten Kulturen so, wie das manchmal in den Medien ja produziert wird, sondern wir finden das auch in Regionen in Südasien oder Lateinamerika zum Beispiel. Und eine Theorie ist, dass sich gerade in Gemeinden, wo das Gesetz im juristischen Sinne nicht als verlässliche Instanz gezeigt hat, also außerhalb einer Rechtsstaatlichkeit und da, wo Ressourcen generell eher knapp waren, dass da das Konzept der Ehre stattdessen für eine Art gesellschaftliche Sicherheit gesorgt hat.
Ja, deswegen wird die Ehre ja wahrscheinlich auch eher verteidigt als erworben. Dabei geht es viel um Kontrolle und dann eben um die Kontrolle derjenigen, die in unserer Gesellschaftsordnung als schwach und minderjährig angesehen werden. In erster Linie sind das junge Frauen. Es gibt ja sogar Einmischungen von Brüdern, von Familienmitgliedern aus anderen Familien. Und im Ergebnis ist es so, ein Vater kann seine Tochter einsperren, weil sie ihr Haar offen trägt. Ein Ehemann kann seine Frau verprügeln, wenn sie ihm Widerworte gibt oder dem Mann an der Kasse nur irgendwie zu lange angeschaut hat. Und ein Bruder kann seine Schwester erschießen, weil er glaubt, die lebt zu westlich.
Mir fällt es ganz schwer, diesen Ehrbegriff, also gerade jetzt anhand auch von Gösems Fall, unabhängig von Misogynie zu betrachten, also von Frauenfeindlichkeit zu betrachten. Was aus der Forschung klar ist, zu Aggressionspotenzial und dieser honor-based violence kommt es dann, wenn die Ehre von einer Gruppe oder einer Familie akut bedroht wird. Also vor allem durch dieses vermeintlich sittenwidrige Verhalten einer einzelnen Person, was du gerade beschrieben hast.
Ja, und wenn dann die Ehre beschmutzt wird, weißt du, woran mich das jetzt erinnert?
Mhm.
An die erste Folge, als wir das Selbstkonzept von Michael S. besprochen haben, wie er mordete, mutmaßlich, wenn sein Konzept bedroht wurde.
Ja, das stimmt schon. Grundsätzlich sind jetzt Frauen selbst durchaus auch in der Lage, auf diese Bedrohung des Konzepts zu reagieren. Nur findet das dann eher so im Rahmen der jeweiligen kulturellen Normen statt. Also auf diese wahrgenommene Verletzung der Ehre kann man ja auch anders reagieren.
Hier kommen mal wieder die alten Geschlechterrollen ins Spiel.
Ja, vereinfacht heißt das, wenn die kulturelle Logik der Ehre angenommen wird, reagieren männliche Personen häufiger mit Aggression, also zum Beispiel physischer Gewalt, und weibliche eher mit Ächtung, indem man jetzt eine Person zum Beispiel ausschließt von irgendwie Familienfesten, Gemeindefeiern und so weiter.
Ja, und solches Verhalten, das wird dann gezeigt, um die Ehre wiederherzustellen.
Stärker noch als bei dem Selbstkonzept aus der Folge 1, die du eben angesprochen hast, ist für den Ehrbegriff das Umfeld wichtig. Ehre folgt damit in gewisser Weise auch so im Prinzip von In-Group und Out-Group. Man kann sich das so vorstellen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Fangemeinde eines Fußballvereins anschaue. Die Fans, die tragen ihre Trikots, feuern ihre Mannschaft an und haben gemeinsame Normen und Sitten. Also zum Beispiel ein bestimmtes Lied, das der Verein immer spielt, wenn er ein Tor erzielt. Das bildet eine zusammengehörende Gruppe, die von außen auch als solche dann erkennbar ist und in ist, wer drin ist. Besonders deutlich wird das aber dann, wenn ihnen eine Gruppe Angehöriger eines anderen Vereins begegnen würde. Die bringen ja wiederum ihre eigenen Werte mit, von denen sich dann abgegrenzt werden muss. Vielleicht wird gespottet, irgendwie diffamiert. Die gegnerischen Fans sind die Outgroup, die anderen, gegenüber denen man sich behaupten will.
Und wo käme dann hier der Ehrbegriff ins Spiel?
Nehmen wir mal an, jemand aus der eigenen Gruppe nähert sich jetzt der anderen Gruppe an, lobt vielleicht deren Trainer oder stimmt für den Schiri, wenn der eine Entscheidung gepfiffen hat, die zwar den Regeln des Spiels entsprach, aber blöde Konsequenzen für die eigene Mannschaft hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird so jemand verbale Aggressionen aus der Gruppe abbekommen oder im schlimmsten Fall aus der Gruppe ausgestoßen, kann beim nächsten Mal ins Stadion nicht mehr mitkommen. Man will nach außen hin zeigen und demonstrieren, dass die In-Group stark bleibt und sich wehren kann.
Also Vorstellung von Ehre gepaart mit so einem In-Group-Out-Group-Bewusstsein und patriarchalischen Strukturen können dann zu massiver Aggression und körperlicher Gewalt führen, so wie bei dem Fall Gülse?
Ich denke, da ergibt sich am Ende des Tages ein sehr komplexes Bild, im Grunde wie so ein Mosaik. Man hat in verschiedenen Studien zum Beispiel zeigen können, dass auch soziodemografische Faktoren, also sowas wie Armut, Bildungsstand, rasche moderne Veränderungen auf Gesellschaftsebene, eine Rolle dafür spielen können, ob es tatsächlich zu physischer Gewalt kommt oder nicht. Im Durchschnitt waren es zum Beispiel in Fragungen, die man dazu gemacht hat, eher ältere Menschen aus ländlicheren Umgebungen mit konservativ-religiösen Überzeugungen, die Honor-Based Violence akzeptierten oder unterstützt haben. Also in einer Befragung wurde denen so ein theoretisches Szenario vorgestellt und dann gefragt, inwiefern sie das angemessen oder gerechtfertigt finden. Und Menschen mit diesen Eigenschaften haben dann mit größerer Wahrscheinlichkeit gesagt, dem stimme ich zu, das würde ich ähnlich machen. Und Opfer werden eher Menschen von Honor-Based Violence, wenn sie in einem geschlossenen Familien- oder Clan-Struktursystem leben und aufwachsen. So wie das ja auch in Gülsums Familie der Fall war.
In Gülsums Familie war letztendlich der Vater als Familienoberhaupt die treibende Kraft, obwohl er selbst nicht direkt an der Tat beteiligt war.
Ja, das hattest du ja vorhin geschrieben, ne? Diese Ahnung, dass Davut S. seinen Vater rausgehalten, vielleicht geschützt hat. Wie kann man aber damit vor Gericht umgehen?
Dazu muss man vielleicht erstmal wissen, welche Ausgangssituation lag vor. Es gab eine Anklage wegen Mordes.
Mhm.
Auch der Vater war wegen Mord angeklagt. Und Mord ist im deutschen Strafgesetzbuch in § 211 geregelt, wird in der Regel mit lebenslanger Haft bestraft. In Abweichung vom Totschlag ist Mord immer dann gegeben, wenn Mordmerkmale erfüllt sind. Und die Verletzung der Ehre ist dort nicht explizit genannt. Stattdessen dürfen Ehrenmorde, so denn sie ein inneres Motiv nachgewiesen bekommen, häufig auch als Tötung eines Menschen aus sogenannten niedrigen Beweggründen bewertet werden, so hat der BGH mehrfach entschieden, so wie im Fall Gülsum. Vom äußerlichen Ablauf her können Ehrenmorde oft auch als heimtückische Tötung qualifiziert werden, weil häufig aus einem Überraschungseffekt gehandelt wird. Man nutzt eben auch die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers aus.
Und das sind dann solche Mordmerkmale, also niedrige Beweggründe, Heimtücke.
Genau, okay. Genau. Und das Gericht ist deshalb in der Bewertung auch dazu gekommen, dass es den Vater ebenfalls wegen Mordes verurteilt hat. Bei Dawood S. war es so, dass er eine zeitige Strafe bekommen hat von 9 Jahren und 6 Monaten Jugendstrafe. Hintergrund war, dass man erkannt hatte, dass es einmal Reifeverzögerungen der Gestalt gab, dass er seinem Vater absolut hörig war. Er hat alles das gemacht, was sein Vater wollte. Also er konnte selbstbestimmt gar nicht leben. Das hat also viel dann dafür gesprochen, dass Jugendstrafrecht nochmal, obwohl er eben 20 Jahre alt war, zur Anwendung gelangen konnte. Und am 29.12.2009 verhängte dann die 7. Große Strafkammer am Landgericht Kleve gegen ihn die 9,5 Jahre und gegen den Vater, obwohl er selbst nicht Hand angelegt hatte, als Mittäter die lebenslange Haft. Als Mordmerkmal wurde hier eben die Tötung aus niedrigen Beweggründen festgestellt. Das Gericht beurteilte die Tötung als besonders verwerflich, sozial rücksichtslos, charakterisierte den Sohn als bloßen Vollstrecker eines von ihm und seiner Familie gefällten Todesurteils. Und dem Vater warf das Gericht als besonders verachtenswert vor, dass er einen möglichen Ehrverlust über das Leben seiner Tochter gestellt hat. Im Prozess hatten alle Angeklagten bis zum Schluss im Übrigen geschwiegen. Das Urteil war aber auch für die Strafrechtsjustiz ein Novum. Ein Novum dergestalt, dass es erstmalig in der gesamten Geschichte der Strafjustiz passiert ist, dass der eigentliche Drahtzieher, der hinter der Tat steht, der Kopf dieser ganzen Straftat, verurteilt wurde. In der Regel hat man ja die Situation, da wird jemand aus der Familie ausgesucht, wird vorgeschoben, die Tat zu begehen, der gibt das meistens auch ganz schnell zu. Dann ist es meistens jemand, der jugendlich ist, 17, 18, wo man weiß, da wird nach Jugendstrafrecht verurteilt und die eigentlichen Drahtzieher treten gar nicht in Erscheinung. Hier ist es dem Gericht gelungen, nachzuweisen, dass der Vater der Strippenzieher war. Man hat das an den Handydaten erkannt, Standortanalyse, der Vater war immer in der Nähe, hat quasi dirigistische Anweisungen erteilt. Das war so offensichtlich, dass letztendlich die Entscheidung auch keine Überraschung war.
Du warst vor Gericht dabei. Wie haben denn Dawood S. und sein Vater reagiert auf die Urteilsverkündung?
Der Vater war völlig in sich gekehrt, hat geweint, geklagt. Ich bin unschuldig, ist dann widerstandslos in seine Zelle zurückgegangen. Sein Sohn hat regungslos das Urteil zur Kenntnis genommen. Er war auch von mir entsprechend darauf vorbereitet worden. Mhm. Und letztendlich tat sich ja für ihn auch noch eine Perspektive auf. Na, man muss hier auch mal so ein bisschen sehen, worum es überhaupt geht. Diese Begrifflichkeiten muss man mal klarstellen. Was ist überhaupt ein Ehrenmord? Ja? Was bedeutet das? Tötung im Namen der Ehre, wenn man das in den Medien hört. Tötungsdelikt, Tatmotiv ist die Wiederherstellung der Familienehre. Ja, ist das schon alles irgendwie sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Und man grenzt das Ganze ja auch ab. Man muss so ein bisschen sehen, neben dem Ehrenmord gibt es ja auch eine Blutrache. Das wird oft verwechselt oder in einen Topf geworfen, obwohl es was Unterschiedliches ist. Beide Bezeichnungen haben zwar viel gemein, aber sind eben kurz und knapp wie folgt abzugrenzen. Beim Ehrenmord wird nach innen die Familienehre gerecht, sprich eigene Familienmitglieder, meist Frauen, die getötet werden. Bei der Blutrache handelt man nach außen. Es gibt einen externen Feind, zum Beispiel den Nebenbuhler, und der muss tödlich beseitigt werden. Das Prinzip der Blutrache ist deshalb reine Vergeltung. Erlittene Tötungen werden durch eigene Tötungen gerecht. Nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn findet sich schon im Alten Testament. Allerdings schwebt dabei oft im Hintergrund natürlich auch die Familienehre. Die Familie des Opfers bestraft den Täter und seine Familie fast immer auch aus der Absicht heraus, dass die erniedrigte Familienehre wiederhergestellt wird. Unter Familie ist dann nicht nur eine biologische Verwandtschaft zu verstehen, sondern irgendwie auch ein Clan oder eine Verbrecherbande. Man denkt an die Mafiastrukturen. Da taucht ja auch immer wieder das Wort der Familie auf. Und in Italien spricht man ja bei einer Blutrache von der sogenannten Vendetta.
Ja, den Begriff kenne ich auch. Ja. Und das zeigt uns, finde ich, auch nochmal eindrücklich, dass es nicht gebunden ist an eine Religion, die aktuell vielleicht oft damit assoziiert wird, sondern dass wir das in verschiedenen Kulturkreisen finden, wo so starke Sozialgefüge herrschen.
Ja, und oft hat man dann auch die perfide Situation, dass als Opfer zum Zwecke der Vergeltung ein anderes Familienmitglied ausgesucht wird, das eigentlich mit der ganzen Vorgeschichte gar nichts zu tun hat. Mhm. Beispielsweise eine andere Frau, ein Kind, weil man genau weiß, das ist die Art und Weise, möglichst schweren Schmerz zuzufügen.
Ja. Ja. Also auch das im weitesten Sinne berührt den Erbegriff, über den wir wahrscheinlich kulturell bedingt das Gespräch gar nicht anführen können. Also es gibt ja nochmal andere fernöstliche Kulturkreise zum Beispiel, wo auch das Thema eine Selbsttötung zum Beispiel mit dem Erbegriff assoziiert wird. Und es bleibt schwer greifbar, denke ich. Frage bleibt ja am Ende, die man sich noch stellen kann. Ne? Wie hätte man Gülsüm schützen können? Wie hilft man jemandem, der in so engen Familienstrukturen aufwächst? Und ich wünschte, wir hätten eine einfach zugängliche Antwort darauf. Du hattest uns ja berichtet, dass Familie S. im Grunde eine Parallelwelt innerhalb unserer Gesellschaft gelebt hat, die von der Außenwelt, und man könnte sagen jetzt von der Outgroup, so abgegrenzt war. Ne?
Ja, Gülsüm hat ja dann auch versucht zu gehen. Sie musste sich verstecken. Sie hat dann in Frauenhäusern auch gesagt, mein Name darf hier nirgendwo in Erscheinung treten. Mhm. Sie ist dann mehrfach umgezogen. Aber die Familienmitglieder haben ihr nachspioniert und haben es immer wieder geschafft, rauszufinden, wo sie denn wohnt. Haben ihr falsche Dinge erzählt, es wird doch alles wieder gut, komm nach Hause. Dann hatte sie einmal den Schritt auch gewagt, nach Hause zu gehen. Und die Folge war, dass der Vater ihr die Nase gebrochen hatte.
Also auch da schon massive Übergriffe.
Oder den Kiefer gebrochen hat.
Wenn man jetzt irgendeine Handlungsempfehlung versucht zu finden, dann wäre am wichtigsten vielleicht Präventionsarbeit, die dort ansetzt, wo Kinder und Jugendliche die Chance haben, sich eine Meinung zu bilden. Also zum Beispiel in Schulen, Jugendzentren oder Kulturvereinen. Und in Deutschland machen sich zum Beispiel auch verschiedene Organisationen stark für junge Menschen, etwa für Frauen, aber auch für Männer, denen so eine Zwangsheirat im Ausland droht, wie Gülsüm. Terre de Femme zum Beispiel und Papatia, die verlinken wir euch mal in den Shownotes. Die Vereine können durch Spenden unterstützt werden und sie bieten kostenlose und anonyme Beratung für Betroffene an oder Fortbildung für Fachkräfte, die da selbst helfen möchten.
Das finde ich auch wichtig, dass mal publik gemacht wird, wo sich Betroffene denn auch hinwenden können, wo sie möglicherweise Hilfe bekommen, denn die sind in der Regel völlig hilflos, stehen ja unter einem fortdauernden Druck und vertrauen ja auch Dritten nicht unbedingt, weil die immer wieder denken, die verraten mich.
Ja, die gehören auch ein Stück weit zur Outgroup vielleicht. Und wenn man an unsere Folge 5, glaube ich, zurückdenkt, Stichwort Bedürfnisse, bleibt natürlich auch das Bedürfnis nach Nähe, Zugehörigkeit und Anerkennung bestehen, ne, zu den Strukturen, in denen man aufgewachsen ist. Danke dir, dass wir heute gemeinsam über diesen Fall gesprochen haben. Zum Abschluss der Folge und für mich persönlich ganz besonders bei dieser Folge ist das Thema Psychohygiene ganz wichtig. Wir fragen uns ja zum Schluss unserer Folgen immer, was hilft anderen dabei, sich von belastenden oder überfordernden Situationen auch abzugrenzen, die Batterien wieder aufzuladen. Und heute hören wir dazu jemanden, dessen Musik mich schon in meiner Teenagerzeit begleitet hat. Ekrem Bora, besser bekannt als Echo Fresh. Musiker, Schauspieler, Influencer, Produzent. Hier kommen die Psychohygiene-Tipps von einem echten Multitalent.
Also manchmal muss man sich auch einfach was gönnen. Das können auch ganz kleine Kleinigkeiten sein. Ich habe zum Beispiel unten einen Hobbykeller und da sind ganz viele Sachen, die mich glücklich machen. Das kann auch mal ein T-Shirt von einer Hip-Hop-Band sein, was irgendwie 15 Euro nur kostet. Aber wenn ich das anziehe, das macht mich irgendwie zufrieden. Das erinnert mich an meine Kindheit. Also ich glaube, manchmal muss man so Zeit für Selbstliebe da reinstecken. Ne? Ich habe auch so zum Beispiel dort irgendwie Retro-Konsolen. Ich habe nicht oft Zeit dafür, aber dann setze ich mich mal dran, 20 Minuten, ne, und fühle mich an meine Jugend erinnert. Irgendwie ist bei mir so der Knackpunkt, glaube ich, die Jugend. Für meine Selbstzufriedenheit habe ich zumindest das Gefühl. Ist vielleicht für jeden anders, aber bei mir ist das so. Mal Sachen zu genießen, was man jetzt im stressigen Alltag vielleicht nicht so kann.
Das hat mir auch imponiert. Jeder hat ja so für sich so persönliche Erinnerungsstücke, sei es ganz alte Schallplatten,
ja,
alte Fotoalben, als es noch Fotoalben gab, nichts Digitales, sondern Sachen so aus Papier oder halt Spielzeuge und sei es irgendwelche Modellflugzeuge, die man damals zusammengebaut hat, zu Zeiten, als alles noch unbeschwert war.
Ja, Nostalgie ist ein Riesenfaktor, finde ich, der so ein Wohlfühlfaktor sein kann, ja, weil es uns zurücktransportiert, wie du sagst, zu Zeiten, wo Dinge vielleicht klarer, einfacher oder genüsslicher gewesen sind. Und weil unser Gehirn es leicht verarbeiten kann, ne? Alles, was wir irgendwie schon mal kennen oder schon mal erlebt haben, ist einfacher zu verarbeiten und tut irgendwie dann gut, wenn man die Energie einspart. Deswegen kommt man vielleicht auch immer wieder zu den gleichen Lieblingsserien zurück.
Richtig, das geht mir auch so, dass ich manchmal im Fernsehen ganz bewusst ganz alte Serien sehe, die ich schon als Jugendlicher oder so gesehen habe. Aber manchmal bin ich dann auch enttäuscht, weil ich die in einer ganz anderen Erinnerung in meinem Kopf abgespeichert habe. Und wenn man das mit einem Blickwinkel, mit ein paar Lebensjahrzehnte dazwischen liegen sieht, dann denkt man, irgendwie, naja, ist okay, aber
nicht so gut gealtert vielleicht auch. Wir hoffen, ihr könnt nach dieser Folge auch etwas finden, was eurer Psychohygiene gut tut. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wir hoffen, es war für euch beim Zuhören genauso spannend wie bei uns im Gespräch. Vergesst nicht, auch bei unserer nächsten Folge wieder einzuschalten. Die erscheint alle 14 Tage, immer mittwochs auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform. Um keine Episode zu verpassen, abonniert uns am besten. Und wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne mit euren Freundinnen und hinterlasst uns eine Bewertung. Ihr könnt uns auch auf Instagram finden, unter dem Namen Diagnose-Verbrechen. Tschüss Hans und herzliches Danke an dich.
Ja, auch vielen Dank an dich, Carola. Bis zur nächsten Diagnose.
Diagnose Verbrechen ist ein Podcast von Hans Reinhardt und Carola Klaus. Produktion Simone Danisch. Sounddesign und Musik Phil Fultner. Sprecher Intro Tobias Rode.